Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bieten. Herr, danke, dass wir Bilanz ziehen dürfen in deinem Angesicht und dass deine Maßstäbe gelten. Schenk, dass wir uns darauf einspuren können, auch heute im Gottesdienst, dass wir befreit werden, auch von menschlichen Ansprüchen, indem wir auf deine Wahrheit hören. Amen. Der Predigtabschnitt ist wieder abgedruckt. Hiob antwortete dem Herrn und sprach: Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Das ist also eine Frage, die Gott an Hiob gerichtet hat. Das ist vielleicht nicht ganz so deutlich, deswegen sind Anführungszeichen hier. Und jetzt kommt wieder die Antwort von Hiob. Das ist ein Gespräch hier. Darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Jetzt kommt wieder eine Frage Gottes, in Anführungszeichen. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Und dann wieder die Antwort von Hiob. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf. Auch da eine kleine Bemerkung dazu. Diese Übersetzung ist ja ein bisschen schwierig. Also die ist zwar grammatikalisch möglich, aber das klingt so ein bisschen resignativ und das ist damit jetzt gerade nicht gemeint. Also Hiob resigniert hier nicht, indem er sagt, er gibt nicht auf in diesem Sinn von Resignation, sondern in der bisherigen Luther-Übersetzung war übersetzt, ich spreche mich schuldig. Das ist ein bisschen mehr das, was hier eigentlich gemeint ist. Also darum spreche ich mich schuldig und bereue in Staub und Asche. Es war jetzt schon beim Lesen ein bisschen deutlich und ich denke, das ist hier wirklich wichtig jetzt. Sonst verstehen wir, wenn wir Hiob, die Konzeption von Hiob nicht verstehen, verstehen wir eigentlich alles nicht. Und letztendlich damit auch nicht die Grundlage des christlichen Glaubens. Es geht hier nicht einfach um einen Bibelabschnitt aus dem Alten Testament, das wäre viel zu kurz gegriffen. Sondern der Anspruch, ich würde sagen der Anspruch Gottes, und darum geht es heute, dass Gott einen Anspruch hat. Einen Anspruch auf unser Leben und einen Anspruch auf unsere Gemeinde. Und dieser Anspruch Gottes wird nur, wenn wir überhaupt nur ansatzweise ein bisschen gerecht werden, wenn wir verstehen, was Gott uns in diesem Buch Hiob anvertraut hat. Das ist eines der ältesten Bücher des Alten Testamentes, wenn nicht gar mit das älteste. Und am Anfang ist immer ein bisschen von dieser Grundkonzeption die Rede. Das ist so, wie wenn ein Schriftsteller ein Buch schreibt und im Vorwort schreibt er ein bisschen, was dieses Buch eigentlich bedeuten soll. Und jedes Buch ist ja ein Kunstwerk, in dem Sinn, so wie ja Musik auch ein Kunstwerk ist. Das ist nicht einfach willkürlich. Der Anfang steht bewusst am Anfang und das Ende steht bewusst am Ende. Und was dazwischen ist, ist auch ganz bewusst so gesetzt. Und so sind auch die biblischen Bücher aufgebaut. Hiob ist in sich ein grandioses Kunstwerk. Das hat ja über die Jahrhunderte hinweg auch viele Künstler, Schriftsteller angeregt. In der Zustimmung und im Widerspruch. Aber es geht hier nicht eher um Kunst, es geht um Offenbarung Gottes. Und Gott hat, und das ist für mich das Faszinierende, das habe ich jetzt auch erst wieder durch die Vorbereitung neu gemerkt, Gott hat, wenn man so will, seine ganze Heilsgeschichte, die in dieser Bibel vom Anfang bis zum Ende entfaltet ist, hat er in dieses eine Buch hineingelegt. Wenn ich also Heilsgeschichte heißt, wie Gott handelt mit uns persönlich und mit unserer Welt, wenn ich das verstehen will, dann ist es sinnvoll, das Buch Hiob vom Anfang bis zum Ende mal ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Und das versuche ich jetzt, soweit mir das mit meinen bescheidenen menschlichen Worten jetzt in dieser begrenzten Zeit möglich ist. Das Buch Hiob ist eine einzigartige Bilanz eines Menschen, der ganz viel erlebt hat und der in seinem Leben durch Tiefen hindurchgeführt wurde, die wir wahrscheinlich nur erahnen können, aber gleichzeitig in Höhen war, wo wir fast auch nur neidisch hinblicken können. Und der in dieser Zeit ganz viel für sein persönliches Leben gelernt hat, und das ist uns alles vermutlich von einem seiner, würde ich mal schon sagen, seiner Verwandten aufgeschrieben worden, damit es die Gemeinde des Alten und des Neuen Bundes bis zum Ende der Zeiten nachlesen kann. Die Bilanz besteht aus 5 Punkten. Erstens, Gott segnet ganz reich. Ich kann da jedem nur empfehlen, das mal wirklich nachzulesen. Also wenn man jeden Tag ein Kapitel im Buch Hiob liest, und das müsste drin sein, dann ist man in genau 6 Wochen durch dieses Buch Hiob durchgekommen. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Das neue Jahr ist ja ein Jahr der guten Vorsätze. Bitte das als Vorsatz nehmen und Mitte Februar, also dann, wenn wir zu den Kirchenvorsteher Rüstzeit in der Allgäuweide sind, Mitte Februar, ist jeder durch dieses Buch Hiob hindurchgekommen. Und dann kann man darüber ins Gespräch kommen. Also am Anfang der Segen, wie Gott diesen Hiob gesegnet hat, also 10 Kinder hat er gehabt. Wir haben 3. Also 3-mal so viel und noch mehr. Und wir kriegen manchmal Rundbriefe auch von Mitarbeitern, die dann beschreiben, wie ihre Kinder aus kleinen Anfängen so richtig zu Jugendlichen geworden sind, zu jungen Erwachsenen, und wie sie da den Segen Gottes in ihrer Familie erfahren dürfen und wie diese jungen Leute dann in christlichen Gemeinden sich engagieren und ihre Ideen und Vorstellungen hineinbringen. Also wenn ich solche Rundbriefe lese, dann geht mir richtig das Herz auf. Und ich denke mir, wie reich kann doch Gott so eine Familie segnen, die bereit ist, ihr Familienleben in der Verantwortung des dreieinigen Gottes zu gestalten. Natürlich mit aller Zerbrochenheit, aber trotzdem. Das hat Hiob erfahren, reich gesegnet mit Kamelen, mit Rindern. Also das waren damals ja die Rolls-Royce der damaligen Zeit. Also der hat einen Fuhrpark gehabt, der hat laufend neue Garagen hinstellen müssen, weil die schon gar nicht mehr gereicht haben. All das war Segen Gottes. Und ich denke, jeder, der heute zurückschaut, ich hoffe auch ihr jungen Leute, könnt wirklich sagen, wie reich gesegnet hat mich Gott in diesem Jahr. Was war das für einen genialen Konfirmandenkurs, den wir bis jetzt erleben durften? Seit September. Was haben wir da für neue Freunde kennengelernt? Was haben wir da für neue geistliche Erfahrungen gemacht? Wie haben wir uns auch in diese Gottesdienste mit einbringen können? Am 2. Weihnachtsfeiertag hat eine Konfirmandin hier die beiden Lesungen gemacht. Ich fand das genial. Ich habe mich nachher auch bei ihr bedankt. Das sind alles Auswirkungen dieses Segens des lebendigen Gottes. Aber zu diesem ersten Punkt der Bilanz gehört auch dieser Gesichtspunkt: Es ist uns alles geliehen. Wir haben es nicht als Besitz. Und das ist das, was Hiob eben erfahren hat. Alles, wofür er dankbar war, von Herzen dankbar war. Hiob war ein frommer Mensch. Das steht im ersten Vers des ersten Kapitels von Hiob. So fängt dieses Buch an. Ja, und das gilt. Er hat sich immer wieder geheiligt für seine Kinder. Was war das für ein geistliches Leben in dieser Familie? Aber er hat auch erfahren müssen, Gott hat ihm alles genommen. Das werden ja die meisten wissen, diese Geschichte ist ja bekannt. Die Kinder sind umgekommen, als Haus zusammengestürzt ist. Die Kamele sind geraubt worden. Seine eigene Gesundheit ist ihm genommen worden und seine Frau hat sich innerlich von ihm distanziert. Und das war vielleicht das Schlimmste in dieser Ehe, dass der Riss mitten durch dieses Ehepaar Hiob und seine Frau hindurchging. Denn diese Frau hat dann noch zu ihm gesagt, sag dich jetzt ab vom lebendigen Gott. Also ich sage das mit meinen Worten, aber inhaltlich stimmt das. Gott ist ein willkürlicher Herrscher, ein Diktator, ein Masochist. Und Hiob hat sich damit auseinandersetzen müssen. Ich wünsche es niemandem, wünsche es keiner Ehe, keiner Mitarbeiterehe, dass wir jemals in solche Situationen hineingeführt werden. Dass der Ehepartner zu uns sagt, sag dich ab vom lebendigen Gott. Da geht es schon sehr in die Grundlagen hinein. Hiob hat das erfahren. Und Hiob hat hier unter Schmerzen, unter Tränen, unter wehem Herzen erleben müssen, alles, was mir bisher geschenkt wurde, alles ist mir anvertraut. Ein Lehen, das ist dieses altdeutsche Wort geliehen, Leasing-System. Und ich habe keinen Rechtsanspruch darauf. Es ist ein Geschenk aus der Hand Gottes, aber es ist kein Besitz. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und Hiob konnte da sagen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Ich habe mir diese Frage gestellt, ich predige ja zuallererst immer zu mir selber. Ich habe mir diese Frage gestellt, könnte ich das in dieser Situation so sagen? Der Ehrlichkeit willen muss man sagen, Hiob hat das auch nicht durchgehalten, da kommen wir aber dann in einem späteren Punkt noch dazu. Aber in dieser Situation hat er es gesprochen. Wäre ich dazu bereit, wärst du dazu bereit, diesen Satz nachzusprechen, wenn du in so einer ähnlichen Situation wärst? Es gibt in unserem Gesangbuch ein Lied, das immer am Reformationstag gesungen wird, wo es ein bisschen um dieses Thema geht, 362, der Vers 4. Nehmen Sie den Leib, Gut, Ehe, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Das ist genau diese Aussage von Hiob, von Martin Luther, in dieses Reformationslied hineingegossen. Oder auch Blick auf euch junge Leute, wärt ihr bereit, eure Eltern loszulassen, wenn Gott das jetzt von euch haben wollte? Und das ist nicht theoretisch dahingesprochen. Ich hatte in der Straubinger Zeit so eine Situation gehabt. Eine Familie mit 2 Kindern, 8 und 10 Jahre. Die Eltern hatten ein paar freie Tage. Sie sind mit einem Ultraleichtflugzeug von Niederbayern nach Wien geflogen. Und auf dem Rückflug irgendwo in Oberösterreich in eine Windböe hineingekommen und an einem Felsen zerschellt. Und von einem Tag auf den anderen standen diese 2 Grundschulkinder ohne Eltern da. Und wir mussten dann die Beerdigung halten. Das gilt aber manchmal nicht nur für das persönliche Leben, das kann auch für das Leben einer christlichen Gemeinde oder eines christlichen Werkes gelten. Alles, was wir erleben dürfen, ist uns von Gott anvertraut. Wir dürfen es dankbar in Anspruch nehmen, aber es ist kein Besitz. Niemand von den Mitarbeitern der Paul-Gerhardt-Gemeinde ist Besitz eines Pfarrers. Gott kann uns alles wieder nehmen, wenn es denn seinem Willen entspricht. Ich lese deswegen Rundbriefe von christlichen Werken schon sehr genau. Vor ein paar Jahren hatte Wort des Lebens am Starnberger See so eine Krise gehabt. Die haben sich dann von ihrem Geschäftsführer getrennt. Der Geschäftsführer war Christ. Da ist mit Sicherheit keine strafrechtliche Verfehlung passiert, also nichts, was jetzt gerichtlich hätte verfolgt werden müssen. Und trotzdem ging das mittendurch, sodass dieses Missionswerk, spendenfinanzierte Missionswerk, einen Cut machen musste, weil sie gemerkt haben, sie sind von Gott an eine Stelle geführt worden, wo es so nicht mehr weitergegangen ist. Und ich sage das jetzt schon nochmal, das ist ja schon mal genannt worden, wir waren hier letztes Jahr im April auch an dieser Stelle. Letztes Jahr im April. Als es darum ging, ob wir die Gemeindefreizeit in Watterweil am Ammersee durchführen können. Und bis zum Anmeldeschluss sich so wenige angemeldet hatten, dass wir wirklich im hauptamtlichen Team jetzt eine Entscheidung fällen mussten. Und wir haben wirklich gerungen, geistlich gerungen. Und haben dann in Einmütigkeit den Entschluss gefasst, dass wir diese Freizeit absagen. Was uns einiges an Geld gekostet hat, aber wir hatten einfach innerlich den Eindruck, das macht jetzt keinen Sinn, einfach so weiterzumachen nach dem Motto, es wird schon irgendwie gehen und in Paul Gerhard ist es schon immer irgendwie weitergegangen. Das mag ja so sein auch, aber letztes Jahr hatten wir den Eindruck, dass es eben gerade nicht mehr die Konzeption Gottes für Paul Gerhard ist. Dass es besser ist, mal auch äußerlich gesehen einfach mal an den Schnitt zu setzen und zu sagen, nein, so geht's eben nicht weiter. Dass Anmeldeschlüsse, Termine einfach nur als, würde ich mal sagen, Interpretationsmasse verstanden werden und man sich anmelden kann, wann man will, sondern es gibt auch Termine und die sind auch für den christlichen Glauben wichtig. Und ich denke, das war eine gute Entscheidung, auch wenn wir nicht überall Zustimmung bekommen haben dafür. Loslassen. Bereit sein, alles wieder abzugeben, alles auf den Prüfstand zu stellen, weil nichts unser Besitz ist, sondern alles uns von Gott anvertraut ist. Der zweite Punkt in dieser Bilanz sind die Freunde. Er hat dann drei Freunde gehabt, die sind zu ihm gekommen, nachdem seine Frau schon nicht mehr da war, aber drei Freunde kamen noch und die saßen schweigend da und das ist wunderbar. Wenn glaubende Menschen Freunde an ihrer Seite haben, wenn es schon in der Ehe offensichtlich einen Dissens gibt, der nicht geheilt werden kann momentan. Dass dann Menschen da sind, die das Ganze mittragen. Und die saßen schweigend da und haben das Leid, soweit das überhaupt menschlich gesehen möglich ist, haben das Leid ein bisschen auf sich genommen und haben sich darunter gestellt. Das ist das Positive daran. Und es kam nachher noch ein Vierter auch noch dazu. Das sehr geistlich Herausfordernde, was zu dieser Bilanz aber auch dazu gehört, ist, dass diese Gespräche, die sie geführt haben, und das Buch Hiob besteht zu zwei Dritteln aus diesen Gesprächen von diesen Freunden mit Hiob und auf dem, was dann Hiob zu ihnen gesagt hat, die sind nicht weitergekommen. Wir haben mal diese Kapitel mal in einem Bibelgesprächskreis in Straubing, wir sind es mal kapitelweise durchgegangen. Irgendwann hatten wir den Eindruck, wir sind in irgendeiner Mühle drin. Es gibt keine neuen Argumente mehr, es ist alles schon gesagt, aber das ist ja dieser flapsige Ausspruch, aber noch nicht von allen. Und das ist so ein bisschen das, was diese Gespräche zum Ausdruck bringt. Da kommt dann von den Freunden diese Sage, Hiob, du musst schuldig sein, du musst Falsches gemacht haben, sonst würdest du kein Leid erfahren. Also dieser sogenannte Tunergehenszusammenhang, wenn einer leidet, muss er schuldig gewesen sein. Das war ein Denken, das war damals, in Klammern heute, Fragezeichen, verbreitet. Und Hiob hat immer gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen und moralisch gesehen stimmt das auch. Er hat ja alles getan für seine Familie im geistlichen Sinn. In diesem Punkt hatte er recht. Und so ziehen sich diese Gespräche Kapitel um Kapitel durch dieses Hiob-Buch hindurch und es gibt keine Lösung. Das kann auch zu einer Jahresbilanz dazu gehören, wenn ich zurückschaue, dass ich den Eindruck habe, es gab irgendwo mal einen Unterschied, es gab irgendwo mal einen Dissens. Wir haben drüber geredet, wir haben wirklich gerungen. Es ging nicht darum, dass irgendeiner Recht hat. Wir haben gerungen und gerungen, aber mit unserer menschlich begrenzten Erkenntnis. Und wir sind noch nicht in der Ewigkeit. Unser Erkennen ist Stückwerk, das ist so. Unser menschliches Erkennen, wir sind einfach nicht zueinander gekommen. Die Gespräche haben sich im Kreis gedreht und wir waren ermüdet. sind am Abend erschöpft ins Bett gegangen und es war keine Lösung zu sehen. Das gehört zur Bilanz von Hiobs Leben dazu. Das Dritte, das ist jetzt das Evangelium hier. Gott weiß Bescheid. Er weiß ja alles, aber das sagt sich so einfach. Das Ganze mal runterzubrechen auf mein persönliches Leben, in meinen Herausforderungen, das ist das Spannende. Wenn ich in so eine Situation hineingestellt werde, andeutungsweise, wie es Hiob erlebt hat, das dann festzuhalten. Gott kennt mich, Gott weiß jeden Atemzug, Gott weiß jeden Gedanken, Gott weiß, was mich beschäftigt in meinem Herzen, Gott weiß, was mich umtreibt in der Nacht, im Bett, auch was ich niemandem sagen kann, Gott weiß Bescheid. Und zu seiner Zeit und in seiner Weise wird er mir eine Antwort auf meine Fragen geben. Und das ist das, was Hiob erleben konnte. Das sind so diese Reden aus dem Wettersturm, heißt es dann in der Lutherbibel. Lohnt sich auch mal nachzulesen. Er hat einfach Fragen gestellt an Hiob, ob er dabei war, als dieser Orion-Nebel da gegründet wurde, ob er dabei war, als die tiefen Wasser entstanden sind, ob er dabei war, als die ganzen Tiere und Vögel und alles Mögliche geschaffen wurde. Es waren lauter Fragen. Aber Gott hat geredet. Und das ist das, was Hiob da offensichtlich neu erfahren hat. Gott kommt aus der Ewigkeit in unsere Zeit hinein. Gott ist kein stummer Götze, sondern er ist ein lebendiger Gott, auch wenn ich manchmal sein Reden nur andeutungsweise hören und verstehen kann. Trotzdem redet er. Und das hat Hiob an dieser Stelle gemerkt. Und das hat seinen Horizont erweitert. Und das hat aber auch bei Hiob zum Ausdruck gebracht, dass er gemerkt hat, wie töricht er in manchen gewesen ist. Nicht im Blick auf das, was er den Freunden gesagt hat, sondern im Blick auf das, was er Gott gesagt hat. Und da gibt es eben auch Stellen in diesem Buch Hiob, wo einfach Hiob jetzt im Blick auf Gott zu weit gegangen ist. Hiob Kapitel 3. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag und sprach, ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, und die Nacht, da man sprach, ein Knabe kam zur Welt. Jener Tag soll finster sein und Gott droben frage nicht nach ihm. Das ist der Fehler von Hiob gewesen. Ich sage das jetzt alles nicht als moralische Bewertung, absolut nicht. Ich hätte da schon viel früher schlapp gemacht. Ich stehe da absolut nicht über ihn. Aber das ist jetzt der entscheidende geistliche Punkt hier. Hiob ist irre geworden an der Führung Gottes. Er konnte diese Krankheit, dieses Leid, dieses Loslassen bis zu einem bestimmten Punkt mitgehen, aber nicht so weit, wie es Gott für sein Leben vorgesehen hatte. Ich weiß, das ist hart, das ist anspruchsvoll heute. Ich habe mir den Bibelabschnitt wirklich nicht selber ausgesucht. Aber ich fände es unredlich, wenn ich jetzt hier nur die leichten, lockeren Dinge sagen würde und alles andere verschweigen würde. Da würde ich mich schuldig machen hier als Verkündiger des Wortes Gottes. Und deswegen gehört das dazu, auch wenn es unangenehm ist. Wir sind nicht der Ratgeber des lieben Gottes. Und wenn ich manchmal Besuche mache und höre da Menschen so leichtfertig über einen lieben Gott reden und wie der dann doch wohl mit mir und meinem Leben zufrieden sein müsste, da kriege ich die Krise. Und denke mir, was ist das für eine Hybris? Für eine Überschätzung, für eine praktizierte Gottlosigkeit im Angesicht des lebendigen Gottes. Dass Menschen sich sowas trauen zu sagen, und noch nicht mal rot dabei werden, wo Gottes Pläne doch ganz klar in seinem Wort aufgeführt sind und es nichts mit einem scheinbar romantisch lieben Gott zu tun hat. Das Evangelium darin ist, dass Gott aus der Ewigkeit in unsere Zeit hineinkommt. Und da sehe ich auch für mich persönlich den Ansatzpunkt zu Weihnachten. Das ist ja die Konzeption, die geistliche Konzeption von Weihnachten. Gott kommt aus der Ewigkeit mitten in unsere Zeit. Und er kam auch am Heiligabend völlig anders, als die Menschen das erwartet hatten. Die hatten einen starken Herrscher erwartet, einen, der die Römer aus dem Land rauskegelt, der mit Waffengewalt diese gottlosen Heiden ins Mittelmeer hineinschmeißt. Und Gott kam. Ich glaube, wir wissen es alle, völlig unscheinbar, als Neugeborenes auf dieser Erde. Die Ewigkeit kommt in unsere Zeit in einer Jungfrau namens Maria. Und für mich, und ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt einen kleinen Exkurs mache, für mich ist das Faszinierende daran, dass das, was Weihnachten inhaltlich ausmacht, dass das bereits in der hebräischen Sprache angelegt ist. Ich erkläre diese drei Worte gleich. Diese drei Worte, das ist das Wunder von Weihnachten. Und das ist das, was Hiob in seinem Leben erfahren hat. Was seinen Glauben auf ein Fundament gestellt hat, das wirklich ihm, ein Fundament, das ihm Leid gehalten hat. Das ist in diesen drei Worten hier aufgeführt. Das untere Wort ist Alma. Wer am zweiten Weihnachtsfeiertag da war und die Predigt gehört hat vom Lorenz Künnert, der hat dieses Wort gehört. Alma heißt Jungfrau oder auch junge Frau. Man kann das beides übersetzen, darauf hat ja Lorenz Künnert hingewiesen. Jesaja Kapitel 7, Vers 14. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Dieses Wort besteht aus drei Buchstaben. Das ist hier das Ayin, das Lamed und das Mem. Das sind die drei Buchstaben in diesem Wort. Das komplette Wort Jungfrau besteht im Hebräischen aus drei Buchstaben. Dieser letzte Buchstabe ist das He, das ist nur die weibliche Endung, das ist nicht mehr der Grundstock des Wortes. Im Hebräischen besteht jedes Wort aus einem Grundstock, dem, was vorne hingefügt wird und dem, was hinten hingefügt wird, aber der Grundstock ist das Entscheidende. Der Grundstock ist Ayin, Lamed und Mem. Oben das Wort mit denselben Buchstaben, ich hoffe, dass es einigermaßen vom Schriftbild zu erkennen ist, es sind dieselben Buchstaben. Es ist wieder Ayin, Lamed und Mem. Ohne die weibliche Endung, das ist jetzt die männliche Form, das ist also junger Mann. Also hier unten junge Frau oder Jungfrau, junger Mann oder Jungmann. Und dasselbe Wort oben nochmal, es sind wieder dieselben Buchstaben. Ayin, Lamed und Mem, wir haben es also dreimal hier. Das ist dasselbe Wortstamm. Und das obere Wort heißt, das hier heißt Alam, das obere Wort heißt Olam. Es sind dieselben Buchstaben, es wird nur anders ausgesprochen, weil es im Hebräischen ab dem Mittelalter noch Punkte gab. Das sind also die Vokale bei uns. Da wird dann oben ein Punkt hingefügt und dieser Punkt ist die O-Aussprache im Hebräischen. Aber ursprünglich, zur Zeit Jesu, gab es diesen Punkt nicht. Das ist erst im Mittelalter dazugekommen, das muss man wissen jetzt. Das heißt also, dieses Wort Olam, sagen wir, was heißt es auf Deutsch? Ja, super hier, wunderbar. Das Wort Olam hat zwei Bedeutungen, aber es geht jetzt hier um die eine Bedeutung. Das heißt Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob schon jemand jetzt ahnt, worauf es eigentlich jetzt hinausläuft. Nicht? Okay, also da ist ein Ehepaar, eine nickt und der andere schüttelt noch und so. Das fördert das eheliche Gespräch heute Nachmittag. Also das ist für mich das Geniale vom zweiten Weihnachtsfeiertag gewesen, als ich das nachgeschaut habe. Das Wort für Jungfrau hat dieselbe Buchstabenkombination wie das Wort für Ewigkeit. Das ist in keiner deutschen Übersetzung zu erkennen. Das steht nirgendwo, steht im Hebräischen aber einfach so drin. Das heißt also, und das ist jetzt eine spannende Frage, das würde ich gerne wirklich als Hausaufgabe mit auf den Weg geben für heute Nachmittag. Jesaja Kapitel 7, Vers 14 mal so zu übersetzen. Nicht die Jungfrau wurde schwanger und gebar einen Sohn, sondern die Ewigkeit wurde schwanger und gebar einen Sohn. Was das heißt, was das für die Art und Weise heißt, wie Gott mit unserer Welt handelt, wie Gott aus der Ewigkeit in unsere Zeit hineinkommt, was das für Weihnachten bedeutet, dass Gott aus der Ewigkeit in unsere Zeit hineingekommen ist. Nur im Hebräischen, nur aufgrund der Buchstaben ganz klar und eindeutig zu erkennen. und was das für unser Verständnis von Hiob zu sagen hat. Gott redet aus dem Wettersturm, aus der Ewigkeit, durch die Naturgewalten, mitten in die Zeit von Hiob hinein. Die vierte Bilanz von Hiob ist das, was mich persönlich geistlich beeindruckt hat. Das ist eigentlich die einzige Art und Weise, wie wir als Menschen angemessen reagieren können, wenn wir Gottes lebendiges Reden in unserem Leben erfahren. Wir tun Buße in Sack und Asche. Und das ist das, was Hiob getan hat. Alles, was er sich vorher an religiösem System aufgebaut hatte, was in sich gesehen gut war, das ist alles nicht moralisch verwerflich gewesen, was er gemacht hat, zerbricht im Angesicht des Redens Gottes, wo er durch sein Reden, seine Größe, seine Majestät, seine Allmacht mitten in das Leben von Hiob hineingießt, soweit das in einem menschlichen Leben, in einem begrenzten menschlichen Leben ja überhaupt möglich ist. Wir kommen ja alle an unsere Grenzen in diesem Punkt. Wenn wir im Glaubensbekenntnis bekennen, wir glauben an den allmächtigen Gott, was heißt denn das für mein persönliches Leben? Das ist alles so leicht dahingesprochen. Hiob hat das ein bisschen geahnt, was das heißt, wenn er dem lebendigen Gott begegnet. Und dass dadurch sein religiöses System, das, was er von Hörensagen gehört hat, was er in der, man würde heute sagen, was er im Religionsunterricht und im Konfirmandenkurs und in den Bibelstunden und in den Gottesdiensten gehört hat, wenn das plötzlich Wirklichkeit wird. Wenn ich merke, das sind nicht einfach Worte, sondern hier redet tatsächlich der eine einzig lebendige, dreieinige Gott ganz persönlich zu mir, zu Heinz-Günter Ernst. Am 29. Dezember dieses Jahres, da zerbricht vieles, was an religiösem System im Laufe der Jahre sich ja ein bisschen angegliedert hat. Und jede geistliche Erweckung, die im Laufe der Kirchengeschichte passiert ist, hat mit diesem Bekenntnis angefangen. Ich bekenne mich schuldig. Nicht im moralischen Sinn, darum geht's nicht. Es geht nicht darum, dass einer Kaugummi für 5 Euro aus dem Laden hat mitgehen lassen. Das ist nicht der Punkt, sondern unsere Stellung im Angesicht eines lebendig allmächtigen Gottes, darum geht's. Dass ich zu klein denke von Gott, von seinen Führungen. Und dass ich darüber auch mal Buße tue und nicht nur, wenn ich irgendein schlechtes Wort irgendeinem Nachbarn an die Ohren geknallt habe. Das ist das, was Hiob hier gemacht hat. Und wir kommen auch als Gemeinde, ich sage das jetzt mal so, wir kommen auch als Gemeinde auch im nächsten Jahr geistlich nur weiter, wenn wir dazu bereit sind, zu diesem Weg. Jeder für sich, das kann niemand erzwingen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber das ist der Weg. Und das Fünfte in dieser Bilanz von Hiob, weil Hiob bereit war, diesen Weg der Demütigung und der Demut zu gehen, deswegen hat ihm Gott neue Vollmacht gegeben. Und ich kann auch da nur empfehlen, das ist das, was anschließend ab Vers 7 bei Hiob 42 steht. Dessen auch da wieder nachzulesen. Bitte nutzt heute Nachmittag die Zeiten aus, um das im Zusammenhang wahrzunehmen. Das ist so entscheidend wichtig. Auch für unser Leben als Paul Gerhard im nächsten Jahr. Er hat dann gebetet für seine Freunde, weil Gott auch die Freunde natürlich gesagt hat, ihr wart genauso falsch gewesen. Es ging ja nicht nur um den Hiob. Und Hiob hat für seine Freunde gebetet, weil er diese geistliche Vollmacht bekommen hat. Ich bekomme eine Vollmacht der Fürbitte nur dann, wenn ich bereit bin, mich in Demut unter den allmächtigen Gott zu stellen. Ich kann das nicht erzwingen und das kann ich auch nicht lernen. Das ist ein geistliches Geschenk. Und das hat Hiob geschenkt bekommen und er hat für diese Freunde gebetet und es steht drin in Kapitel 42, Gott erhörte das Gebet des Hiob. Weil er vorher bereit war, sich in Demut unter die Allmacht des lebendigen Gottes zu stellen. Und an dieser Stelle geht es dann am kommenden Sonntag, im neuen Jahr, am 5. Januar weiter. Was das heißt für uns im nächsten Jahr. Und es bleibt spannend. Bilanzen sind ja immer ein bisschen Rückschau, aber sie sind auch immer offen für die Zukunft. Ich kann nur herzlich bitten, sich diese Zeit wirklich zu nehmen, in der Verantwortung vor Gott, nicht weil ich das jetzt gesagt habe hier, um dann einfach innerlich und äußerlich gereinigt auch in das Ende des Jahres hineinzugehen. Wir können auf alle Silvesterböller verzichten und damit unserer Umwelt auch noch was Gutes tun, wenn wir innerlich bereit sind, diesen Weg des Hiob mitzugehen. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.